Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Sicherheitslücke im Vatikan. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 210. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt im Freistaat Eifel Ricky Reck und guckt mich an, weil wir hatten eine Privataudienz beim Papst.
Ja, ne?
Ja, für alle, die es nicht wahrhaben wollen, es gibt sogar Beweisfotos, wir waren beim Papst und tada, wir leben noch.
Ja, ja.
Nein, ich spiele natürlich darauf an, am Montag war ja Vizepräsident J.D. Vance.
Vance.
Bei Papst Leo, dem Xisten. Und also das ist, ich würde das als Sicherheitslücke im Vatikan bezeichnen, ne? Mhm. Den da reinzulassen.
Ja, ja.
Kurz danach war der davor tot. Also.
Ja, ne? Ja, ist aber kurios, kurios.
Aber ich dachte immer, das wäre so ein großes, schon, also. Dass der Papst jetzt nicht jeden empfängt und dass er direkt erstmal den Vizepräsidenten erstmal wieder reinlässt, weiß ich ja nicht.
Ja, schon zum zweiten Mal, ne?
Ja. ist der Vizepräsident der USA genauso viel wert wie alle anderen Staatschefs? Fragt man sich dann.
Nein. Aber J.D. Vance ist ein konvertierter, bekennender Hardcore-Katholik.
Ja und?
Für den macht der Leo bestimmt eine Ausnahme. Während wir ja alle wissen, dass Herr Donald Trump mit Moral und Kirche und sowas nicht viel am Hut hat. Mhm. Ja. Vielleicht denkt sich Leo, dass man an J.D. Vance irgendwie besser rankommt als an Trump, um ihn positiv zu beeinflussen.
Ja, ich meine, als wir beim Papst zur Privataudienz waren, du warst ja auch sehr, sehr zuvorkommend fröhlich, hast ihm ja auch die Hand geschüttelt. Man sieht auf dem Foto, was im Internet aufgetaucht ist, irgendwo sieht man, dass ich ein bisschen mürrisch im Hintergrund stehe und die Arme verschränke. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, warum ich da jetzt nicht so gute Laune hatte.
Und weil eigentlich war er ja ganz freundlich zu uns.
Ne? War ganz freundlich und warum ich aussehe wie Bernhard Hoeker.
Ich weiß, ich habe immer noch nicht raus, wie ich aussehe. Also ich sehe nicht aus wie ich. Ich sehe aus wie jemand, den ich entweder kenne oder zumindest vom Sehen, aus dem Fernsehen kenne oder so.
Wir reden natürlich über ein Pressebild, was von uns, von unserer Privataudienz aufgetaucht ist, was eventuell etwas mit KI erstellt wurde. Ein bisschen. Weiß man nicht. Ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall, ich sehe, man erkennt mich, aber ich bin so ein bisschen man sagt ja nicht mehr behindert, sondern, also ich bin der Cousin von Bernd Hoeker, der aber ganz falsch abgebogen ist, irgendwo, in der Jugend, hatte in der Jugend so ganz falsche Drogen genommen.
Und ich sehe so ein bisschen aus wie ein Neandertaler ohne Haare mit meiner Brille auf.
Ja, und der Papst sieht aus wie Cäsar, finde ich, mit seiner Nase.
Cäsar mit so einer Hakennase.
Naja, vielleicht wird das Foto ja mal irgendwo auftauchen, aber vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch besser so. Aber apropos KI, also es ist ja in aller Munde und alle tun so, als wüssten sie, was es ist, aber eigentlich weiß es niemand. Und du hast mir jetzt ein Logo gebastelt für mein Mastering-Studio und du hast das irgendwie die KI quasi machen lassen und ich verstehe nicht, was die KI da macht. Kannst du uns das mal erklären?
Naja, also ich hatte gerade heute noch ein super langes Gespräch zu diesem ganzen Thema, weil ein Kollege von mir war jetzt auf einem, zwei Tage auf einem künstlichen Intelligenzseminar zur Videogeneration, also zur Erstellung von künstlich generierten Videosequenzen, die natürlich nicht nur für Deepfakes und Scheiße zu gebrauchen sind, sondern auch in echt so, ne? Und diese Intervalle, wo man sagt, ja, das habe ich da mal ausprobiert, und dann werden immer kürzer, weil wenn man jetzt sagt, wann hast du das ausprobiert? Ja, vor einem halben Jahr. Ja, dann musst du jetzt mal gucken. Also diese Intervalle, wann sich das alles wiederholt.
Ja.
Zu deinem Leidwesen habe ich heute beschlossen, ich muss auch mal wieder suchen, ob auch nicht irgendwo noch ein bisschen verkocht und abgedrehten Musik im Internet zu finden ist, weil ich habe mir sagen lassen, da ist auch so unfassbar viel passiert auf diesem, in diesem Musiksegment. Mhm. Glaube ich nicht, deswegen muss ich es ein bisschen ausprobieren. Ich schwoff ab. Auf jeden Fall, weil du sagst, du verstehst es nicht. Ich verstehe es auch echt wenig, und ich finde es ist so schwierig, weil man darf, diese ganzen KI-Programme sind immer noch chatbasiert. Ne? Deswegen heißt das ja auch ChatGPT. Die anderen heißen jetzt nicht so, aber das ist alles eine textbasierte Eingabe. Das heißt, du sagst nicht wie in einem anderen Programm, ich schiebe jetzt das von da nach da, sondern du sagst quasi der KI, was wo wie zu tun ist. Also wie jetzt in deinem Fall. Ne? Jetzt fangen wir mal in deinem Beispiel an. Du hast mir eine Handskizze für ein Logo gemacht.
Ja.
Und ich habe genau das Foto, was du mir per Handy geschickt hast, habe ich da reingegeben, hochgeladen, habe nur gesagt, erstell daraus ein Logo für ein Mastering-Studio in der Eifel. Und im Prinzip, alles andere hat ChatGPT gemacht. Ich habe natürlich mit einigen Prompts hinterhergeschossen, was noch verändert werden soll. Ja. Und natürlich habe ich nachher die Schrift in echt nachgebaut, weil die war dann irgendwie doch an einigen Stellen. Also so ganz perfekt präzise ist KI nämlich eben nicht. Das sieht dann nicht so aus. Also den ersten Entwurf kannst du eigentlich immer nehmen. Aber sobald du anfängst, daran rumzufuchteln, mach mal hier, mach mal da, dann sieht es irgendwann falsch aus. Und als hätte jemand dran rummanipuliert. Ja. Aber als Ideengeber und für den Satz, also genauso wie das Logo jetzt ist im Prinzip, die Grundidee vom Satz und wie die Typos dahin sind, ist von der KI generiert worden. Mhm. Und ich finde die Kombination aktuell, wer weiß, wie das im halben Jahr aussieht, aber ist aktuell super gut zu nutzen. Also das als Kreativwerkzeug mit zu benutzen.
Als quasi als Umsetzer deiner Idee?
Ja, oder sogar als Ideen-Input. Also als ich heute mit dem Kollegen über Musik gesprochen habe, über künstlich generierte Musik, habe ich auch wieder die Theorie in den Raum gestellt. Das funktioniert alles nur, also du kannst, wenn du keine Ahnung von Musik hast und kein Musiker bist, dann wirst du auch eine KI, die Musik generiert, nicht bedienen können. Du wirst da was rausbekommen, aber das wird immer scheiße sein, weil du weißt nicht, was du da tust. Genauso ist das jetzt auch bei Grafik und bei Video und bei allem, was generiert wird. Du kannst auch keinen Text generieren lassen, der jetzt hochphilosophisch ist, wenn du keine Ahnung von der Thematik hast, über die du sprechen willst.
Ja.
Weil du musst da immer noch ran und musst Korrekturen reingeben, und du musst ja der KI sagen, was du willst. Und wenn du nicht weißt, was du willst, oder das nicht beschreiben kannst, dann ist immer noch schlecht.
Ich habe vor kurzem ein paar Beispiele von KI-generierter Musik gehört, von aktuellen Webseiten, auf denen man das generieren lassen kann. Und die haben auch solche Charts und sowas. Und das war erstaunlich gut, aber auch erstaunlich schlecht. Also es war zumindest für mich immer noch eindeutig als KI erkennbar. Nicht mehr so technisch schlecht wie vor einem halben Jahr, wo man anhand der Stimmen noch hören konnte, dass das künstlich generiert war. Aber es ist natürlich, du merkst der Musik an, dass die völlig seelenlos geschrieben oder generiert wurde. Die wird ja nicht mal komponiert. Klingt aber so rein tontechnisch schon ziemlich gut.
Das ist eigentlich das Erstaunlichste daran, ne? Weil
da wird kein Mikro vor irgendwas gestellt, sondern das wird aus dem Nichts irgendwie gezaubert.
Ja, und jetzt der Kollege, der jetzt von diesem Workshop zurückgekommen ist, die haben das natürlich am praktischen Beispiel gemacht, und der hat wir haben vor einiger Zeit haben wir mal so einen Werbespot für, ist auch egal, für so einen Fugen auf Frischer produziert. Und der hat diesen Werbespot quasi Vorlage genommen, sondern der hat diesen Werbespot, den wir damals in echt gedreht haben, hat den genommen, also jeder sollte sich so eine Arbeit mitbringen, und der hat diesen Spot mit KI komplett nachgebaut. Und nicht komplett nachgebaut im Sinne von, der hat dem das Material zu fressen gegeben, so wie es aussah, sondern der hat anhand des damaligen Storyboards, was es gab, und den Ideen des Kunden von damals, hat er den Spot so gebaut, wie man den drehen würde. Und das ist erschreckend. Es ist wirklich, da sind natürlich Sachen drin, die ein bisschen unschlüssig sind, aber als reine Visualisierung, dem Kunden zu zeigen, hier, guck mal, so könnte das aussehen, wenn wir das drehen, ist der Hammer.
Quasi als Demo.
Quasi als Demo, ja.
Ja.
Und das ist weitaus mehr als eine Demo. Also, ich habe so ein paar Beispiele gesehen heute von Werbespots, die im Fernsehen laufen, wo einige Szenen komplett KI generiert sind. Mhm. Ich habe hier der, wer steckt hinter Mini, dem Auto? Ist das BMW?
BMW, ne?
Ja. BMW hat einen Spot gemacht für den Mini, der läuft leider nicht in Deutschland, aber bei YouTube ist das Video zu sehen. Da geht es darum, wie die einen Werbespot mit dem Mini auf dem Mars drehen. Mhm. Und du siehst diesen Werbespot mit dem Mini Cooper auf dem Mars, und dann hört der Spot auf, und dann geht das aber weiter in so eine Mockumentary, also in so eine Dokumentation darüber, wie der Werbespot gemacht wurde, mit Interviews mit dem Regisseur, wie die auf dem Mars gedreht haben. Und sowohl der Werbespot als auch das Making-of darüber, wie die das Zeug zum Mars transportiert haben, ist komplett generiert.
Wow.
Und das ist, also du checkst erst diese Dimension überhaupt gar nicht, weil die einfach diese Doppeldimensionen haben mit der Werbespot und das Making-of des Werbespots, aber auch das Making-of ist ja kein echtes Making-of. So. Nee, da ist, wenn man, also das ist, an dem Punkt ist man jetzt gerade wirklich, wenn man Ahnung von der Materie hat, ob jetzt Grafik, ob Video, ob Musik, ob Text, keine Ahnung, was es da noch alles für Beispiele gibt, dann kannst du das mittlerweile als echtes Tool benutzen.
Ja.
Auch jetzt in der Generierung von irgendwas, und vor allem nicht genauso wie du in jedem anderen Bereich auch nicht alles mit Photoshop machen kannst, nicht alles mit, keine Ahnung, Logic Pro, nicht alles mit irgendwas, kommst du irgendwo mal auch an die Grenzen, musst sagen, okay, da brauche ich jetzt für Photoshop brauche ich jetzt nochmal ein Plugin, der mir das und das machen kann. Genauso ist es bei der KI auch. Du kommst an die Grenzen, weil die das nicht kann, und dann musst du auf ein anderes KI-Tool zurückgreifen. Mhm. So ist das auch. Also vom Jahr hat man noch gesagt, ChatGPT ist textbasiert oder für Texte vor allen Dingen. Und so andere, vor allen Dingen ein großer chinesischer Hersteller, wo ich den Namen immer vergesse, die sind für Bild- und Videogenerierung super. Mittlerweile versuchen die natürlich auch auf der Textbasis super zu werden. Ja. Genauso wie ChatGPT mittlerweile die Bildgenerierung so hat. Also zum Beispiel das Gipfeltreffen von Verkocht und Abgedreht beim Papst ist von ChatGPT. Ach, das ist, also vielleicht ist das von ChatGPT gemacht worden. Vielleicht. Ich finde, wir sollten dieses Foto heute in die Kamera halten, bevor das nicht. nicht glaubt. Ja, aber. Also so ist der Stand der Dinge gerade, dass, wenn man sich mit der Materie auskennt, kommt man auf zumindest gute Hilfsmittel.
Ich meine immer noch zu erkennen, wenn ein Bild KI generiert ist, weil also auch bei unserer Papstaudienz, unsere Gesichter sehen nicht ganz echt aus, mal abgesehen davon, dass unsere Gesichtszüge nicht ganz stimmen und dass wir nur schwerlich wiederzuerkennen wären, wenn wir es nicht wissen.
Aber Moment, aber du musst das mal, das, weißt du, was der als Bildmaterial bekommen hat für uns?
Natürlich nicht.
Das verkocht und abgedreht Titelbild von vor 2 oder 3 Folgen. Mhm. Ich habe dem 1:1 nur das Titelbild hochgeladen. Ich zieh da sogar eine Fratze, glaube ich, und irgendwas. Und der hat anhand dessen, und du stehst ja zum Beispiel nicht frontal vor dem Papst, sondern du bist ja seitlich. Das heißt, der hat dich ja niemals seitlich gesehen. Aber der hat
so eine Art Gesichtsrekonstruktion gemacht.
Der hat eine Rekonstruktion gemacht. Und bei mir ist nun mal Bernhard Hohecker unter der Haut. Und bei dir ist noch, irgendwann kommen wir noch drauf, wer du bist. Aber du erinnerst mich auch wahnsinnig an jemanden.
Wow, faszinierend.
Ja, weiß ich nicht, ne? Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, und auch jetzt zum Beispiel mit dem, kommen wir nochmal ganz zu deiner Ursprungssache, zu dem Logo. Ich bin auch ganz oft frustriert. Weil dann, ich wollte zum Beispiel, dass der, ich hatte noch so eine Idee, dass zum Beispiel diese Wellenform, die jetzt unter dem Logo ist, die aussieht wie so eine Audio-Wellenform, ja, wollte ich, dass die vielleicht mit dem M des Masterings, also mit dem Mastering, ja, ja, mit dem M so ein bisschen, ja, koexistiert und vielleicht da entsteht oder irgendwas. Mhm. Also da haben wir uns einfach so was von gar nicht verstanden.
Ja.
Also das, da ist wirklich die ChatGPT auch daran gescheitert, das umzusetzen. Mhm. Und war die ganze Zeit der Meinung, dass das jetzt gut aussieht. Aber das hatte auch gar nichts damit zu tun und auch nicht mit der Erklärung. Trotzdem hat der Chat die ganze Zeit gesagt, dass er den Fehler jetzt versteht, was ich denn meine.
Ja, ja, ja. Mhm.
Und dann habe ich dem mehr oder weniger vorgemacht, was er denn machen soll. Und da kommst du dann zu Grenzen. So, und jetzt ist wieder der Punkt, wo dann jetzt Profis oder Fachleute oder Leute, die sich da super gut mit auskennen, oder man kann sogar fast sagen heutzutage, Leute, die KI beruflich machen, würden dann sagen, es ist ein Anwenderfehler, weil ich kann nicht prompten. Also sprich, ich prompten heißt, also die Befehle, die man der KI gibt, ich kann nicht ausdrücken, was ich will. Oder ich drücke nicht gut genug aus, was ich will. So. Und da gibt es gerade, glaube ich, noch eine große Lücke, ob man gut prompten kann oder nicht.
Mhm. Benutzen denn alle ChatGPT oder dieses chinesische Ding oder gibt es da bestimmte professionelle
Nein, da gibt es super viele
Sachen Tools irgendwie.
Also das vermischt sich auch teilweise. ChatGPT ist ja nicht nur ChatGPT, sondern innerhalb von ChatGPT sind, ich glaube, in der kostenlosen Version kannst du auf 400 sogenannte GPTs zurückgreifen. Mhm. Also auf Module. Also dein Logo ist zum Beispiel mit einem Logo-Maker-Modul gemacht worden. Ah, okay, das ist schon wieder eine Unter-KI in der KI, die darauf spezialisiert ist, Logos zu machen. Also du musst mit der KI gar nicht versuchen, irgendwie dann jetzt einen Text zu schreiben, sondern weil die weiß, wie man Logos macht oder versucht zu wissen, wie man Logos macht, aber jetzt inhaltlich ist da wenig zu holen. Mhm. Aber wie gesagt, lass uns im halben Jahr reden und die Welt sieht schon wieder ganz anders aus wahrscheinlich.
Ja. Oh. Erschreckend. Faszinierend und erschreckend.
Ja, erschreckend, aber irgendwie auch spannend. Und lass uns, glaube ich, genau an dieser Stelle in einem halben Jahr weitersprechen.
Das könnte interessant werden. Vielleicht haben wir eines Tages Kollegen, die genauso aussehen wie wir und diesen Podcast hier machen.
Weil wir jetzt gerade eine unsichtbare Unterbrechung hatten, hatte ich dir von der Stimme erzählt, die ich heute gehört habe?
Nee, du hörst Stimmen.
Nee, genau. Manchmal werde ich nachts wach und höre Stimmen. Also so KI-generierte Sprecher sind ja immer so ein bisschen immer noch künstlich. Also ja, noch künstlich, schlimmer als vieles andere auch. Was aber wahnsinnig gut funktioniert, ist diese Aufmodulation, dass du ein Sprecher samples, den du haben möchtest.
Ja.
Und dann einen Text selber sprichst. In dem Timing und in der Stimmung, die du haben möchtest, und dann da die andere Stimme drauf friemelst, friemeln lässt. Und das funktioniert. Jetzt wird ein Sprecher jetzt auch sagen, so würde Sprecher XY niemals sprechen. Mhm. Oder, ne? Aber als auch da wieder als Laie, der es dann jetzt nicht aus der Sprecherwelt kommt, wo ich sage, wow.
Ja. Also die Modulation kann die künstliche Intelligenz sehr gut, aber das, also die Modulation imitieren, aber selber produzieren nicht so gut.
Ja, weil die ja eben, das gibt's, ich glaube, die Sprache ist so komplex und so ein komplexes Ding in ihrer Intonation, in der Stimmung, weil das sind ja feinste Ziselierungen von irgendwas, was eine Stimmung auch transportiert. Das funktioniert ja alles irgendwie und alles so ein bisschen, aber eben noch nicht so organisch, dass man sagt, krass, super geil.
Und wir sind natürlich auch alle sehr, wie soll ich sagen, feinfühlig, was sprachliche Nuancen angeht.
Ja, genau.
Okay, und da muss die KI noch ein bisschen was lernen.
Aber komm, heute ist künstliche Intelligenz spezial. Eine Sache, ich habe heute, gerade heute Morgen habe ich noch im Radio einen Bericht darüber gehört, über in dem Fall ging es um Reiseführer. Im Moment tauchen im Internet wahnsinnig viele Reiseführer auf, über teils auch Länder, wo es nicht viel Reiseführer gibt. Und zu Gast beim WDR war ein Reiseführer-Autor, der erzählt hat, dass dieses ganze Reiseführernetzwerk in Deutschland nicht sonderlich groß ist, sondern man kennt sich.
So. Ja.
Und man braucht für so einen Reiseführer, braucht man zwischen 6 Monate und 1,5 Jahre sowas zu recherchieren, zu machen. Und mittlerweile tauchen, also hat er dann, weil er hat im letzten Jahr einen Reiseführer über Armenien rausgebracht und hat beobachtet bei Amazon dann zum Beispiel seine Verkaufsrankings. Und auf einmal haben sich Armenien-Reiseführer, aber nicht einer, sondern 3 oder 4 vor ihn gesetzt und er war nur noch auf Platz 5 der verkauften Reiseführer. Und das waren auch, das war auch eine Autorin, die jetzt nicht in Deutschland irgendwie als Reiseführerautorin bekannt war. Rauskam tatsächlich, und dann hat er sich das halt auch bestellt, angeguckt und sagte völlig generische Texte über die einzelnen Städte, über die Landschaften.
Ja.
Und das sind KI-generierte Inhalte und Bücher, die da gemacht werden. Wow. Der Name der Autorin existiert sogar, ist eine Armenierin. Das ist die erste Armenierin, die beim ESC irgendwie aufgetreten ist. So, und das Buch halbwegs okay aufgemacht. Der sagt da auch okaye Bilder, okaye Dinges. Der Schriftsatz, so ein bisschen alles wie so ein Word-Dokument. Und auf einmal macht es bei mir klick, klick. Erinnerst du dich noch, als ich damals meine Heißluftfritte gekauft habe?
Ja.
Da habe ich mich auch so ein bisschen nach Büchern umgeguckt. Und ich habe tatsächlich bei Amazon damals ein Buch bestellt, was ich nicht zurückgeschickt habe, weil ich wollte es zurück, habe ab den Retourenschein beantragt, wollte es zurückschicken und da hat Amazon gesagt, können Sie behalten. Wir retournieren, also ne, Geld zurück, aber Buch behalten, weil das war auch ein Buch, was auch so super schlecht gebunden war.
Ja.
Und ich habe das jetzt, sagen wir mal, bestellt. Heute ist der 22. Mai. Ich habe das bestellt und das kam am 23. Mai dann, oder nicht Mai, aber das kam dann einen Tag später an. Und dann mache ich das Buch auf und dann steht da drin, wann und wo das gedruckt wurde. Dann wurde das Original an dem Tag, wo ich bestellt habe, in Polen, im sowieso Amazon Reprint, bla bla bla, wurde das Buch erst gedruckt. Und ich dachte, das ist so ein Ding, dass die Bücher digital da vorliegen und wenn das bestellt wird, wird das halt gedruckt. Aber weißt du, warum ich das auch nicht haben wollte? Weil es war super beschissen. Da waren halt auch ein Kochbuch ohne Bilder.
Ja.
Ist schon mal, du würdest jetzt sagen, ist super. Aber wenn der Text noch nicht mal Inhalt hat, dann fehlen dir Bilder so richtig.
Ja, genau.
Und das, ich muss das mal raus, ich habe es leider noch nicht rausgesucht, aber das ist 100%, ist das so ein KI-generiertes Scheißbuch, was ich da gekauft habe und nicht zurückschicken musste, weil selbst dafür, also weißt du, die haben ihr Geld gemacht quasi.
Ja, ja.
Mit dem Druck. Und ja klar, jetzt haben sie mir die, weiß ich nicht, 9 € oder was da erstattet. Pech. Aber was meinst du, wie viel von den Büchern behalten werden?
Aber wer macht diese Bücher?
Ja, du kannst, das, ich habe versucht, das ein bisschen rauszubekommen. Du kannst die, du brauchst nur eine ISBN-Nummer und die bekommt man relativ easy für ein Buch. Also auch selbst wenn du kannst ganz sehr einfach einen Verlag gründen, du kannst sehr einfach, kommst du an eine ISBN-Nummer und dann kannst du die auf Verkaufsplattformen stellen, unter anderem auch Amazon.
Ja.
Und Amazon bietet diesen genannten Druckservice an, dass du dann das Buch wirklich in digitaler Form dahinter legst und dass das auf Bestellung gedruckt wird.
Mhm.
Und das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell für Leute, die keinen Verlag haben oder die keinen Verlag finden, aber trotzdem Sachen verkaufen wollen.
Quasi so eine Art CD-Baby oder Distro-Kit für Buchautoren.
Sowas.
Quasi so eine Art, so ein unabhängiger Vertrieb außerhalb der üblichen Buchvertriebswege. Kann ja auch nützlich sein für Leute, die technische Literatur schreiben zum Beispiel.
Super, also für, das gibt's ja nicht umsonst. Also das hat schon sein Ding, aber natürlich setzen sich dann auch da die Leute zwischen, die sagen, okay, da machen wir jetzt ein Geschäft mit.
Ja.
Und über irgendwelche Vertriebswege und Werbung wird dann auf einmal jetzt in dem Fall so ein Armenien-Reiseführer, weil ich meine, wie viele Armenien-Reiseführer werden in Deutschland jährlich gekauft? Jetzt ist Armenien, hat der Typ erzählt, ist wohl in den letzten Jahren ein sehr beliebtes Reiseziel geworden.
Ja.
Und da, genau in diese Lücke haben die sich reingesetzt und haben gesagt, alles klar, komm, dann schreiben wir da jetzt irgendwie so ein völlig generisches Buch. Mhm. Und verkaufen das. Das muss sich lohnen. Und so Vertriebler wie zum Beispiel Amazon wägen anscheinend ab, ob die das jetzt vom Markt nehmen oder nicht, weil ich meine, die verdienen natürlich auch selber daran. Also ist in den Richtlinien, muss man KI-generierte Sachen ganz klar deklarieren. Steht auch in den Amazon-Richtlinien drin. Mhm. Ja, aber weißt du, was ich meinte, die verdienen auch selbst dran und ob sich dann der Aufwand lohnt, da irgendwelche Verkäufer abzumahnen.
Ja, oder ob so sich kein dann doch, Kläger, da kein Richter.
Ja, und sich dann die 2,20 Mark dann doch einzusacken und das Ganze mal 1 Million lohnt sich schon ein bisschen.
Jo.
Ja.
Apropos, also wir wollen dann jetzt auch mal in die.
Jetzt ist auch mal gut hier mit.
In die Vergangenheit gehen. Also, du hattest den ESC schon erwähnt und wir wollen jetzt mal wirklich in die Vergangenheit gehen. Stefan Raab.
Mit seinem
Boomer-Humor und seinem sehr ehrgeizigen Anspruch, da was zu reißen beim ESC, ist ja wohl endgültig gescheitert, oder?
Ja. Ja. Also, ja. Hast du den ESC gesehen? Nein, natürlich nicht. Du musstest arbeiten.
Ich musste arbeiten, ja.
Ich habe mir das natürlich mal wieder in Gänze reingezogen, habe mir aber auf dem linken Ohr den ganzen Abend versüßen lassen, indem ich mir wieder die Kollegen Schulz und Böhmermann vom FM4 angehört habe, weil die moderieren jetzt eben oder haben jetzt im dritten Jahr in Folge für den österreichischen Radiosender FM4 den ESC moderiert und dann kann man sich das den Stream anmachen, sich das ins linke Ohr reinstopfen und dann muss man den Fernseher nur einmal ganz kurz Pause Start machen und zack, auf einmal ist der Ton synchron, weil die nur so eine halbe Sekunde auseinander sind, die Töne. Ah, ja. Und wenn man einmal so zack, zack macht, dann sind die synchron und dann funktioniert das sogar. worauf wollte ich hinaus? Nee, und da wurde natürlich auch viel über Raab gesprochen und so. Und im Prinzip wäre mir das wahnsinnig egal, ob der da jetzt, ob seine Zeit vorbei ist. Was man unseren deutschen unser Geschwisterpärchen, was ich so ein bisschen scheiß fand, ist, dass der diese beiden so als Instrument dann ja doch benutzt hat, um sich selber wieder da in den Vordergrund zu bringen. Und in der Nacht nach der Veranstaltung gibt es auch ein Interview, wie so ein bisschen so Fußballer, die nach dem Spiel interviewt werden vor der ESC-Wand, wo Raab mit den beiden da stehen und die beiden, sieht man, sind super müde, natürlich aber auch super enttäuscht. Und Raab erzählt, mit 15. Platz ist nicht verloren und dabei gewesen sein ist alles. Und ich. Mhm. Und die beiden stehen da so ein bisschen und glotzen, natürlich auch sehr müde, aber auch super enttäuscht in die Kamera, weil die in dem Moment, glaube ich, gecheckt haben, dass das alles eine Raab-Ego-Scheiße war.
Ja.
Und wirklich, ich habe mir das am nächsten Tag genau an diese Stelle nochmal angeguckt, wie sie, gerade sie, glaube ich, in diesem Interview auf einmal, von ihr ist so alles abgefallen. Ich glaube, die war so auch vorher in dem ganzen ESC und Bling-Bling drin, dass sie auch viele Sachen nicht hören und realisieren wollte.
Ja.
Und da war, ja, und das finde ich so ein bisschen schade, ehrlich dran.
Ja, alles war immer nur ein Vehikel für Raabs Ego, ne? Und RTL hat sich da viel von erhofft und man munkelt ja auch, dass der irgendwas zwischen 40 und 90 Millionen bekommen hat, um die Fernsehlandschaft wieder aufzumischen. Und was,
90. Also das
90. Ist,
das munkelt man nicht, das ist sehr, sehr,
das
sehr
offen.
Ja. Das ist sehr, sehr bekannt. Das ist sehr
ja, und da hat sich RTL wohl schwer dran verhoben, ne?
Naja, da sprechen wir ja im Prinzip seit jetzt fast schon Monaten drüber. Ich weiß noch nicht, in welche Ausflüchte die sich jetzt noch alle, jetzt noch aus, also wo die jetzt noch hinflüchten wollen in ihren Ausreden. Also, es macht einfach gar keinen Sinn. Ich habe letztens jemanden gehört, was vom Spiegel oder so, ich weiß gar nicht mehr. Der sagte, die einzige Chance, die Raab und das ganze Raab-Universum jetzt noch hat, wenn der wieder rumblödelt. Also weg von ESC, weg von irgendwelchen Spielshows, weg von irgendwelchen Wettbewerbsgeschichten, insbesondere in der Fernsehlandschaft, sondern einfach wieder der Blödelbarde ist, der mit seiner Ukulele in der Kölner Einkaufsstraße steht und Scheiße macht und lustig ist. Er sagt, wäre die einzige Chance jetzt für ihn noch weiterzukommen. Weiß ich, selbst das weiß ich nicht, weil.
Nee, ich auch nicht.
Meiner Meinung nach ist der Humor auch vorbei, aber.
Ja, ja. Es ist wirklich vorbei, irgendwie. Übrigens, als kleiner Nebentipp der Woche: Spiegel Online Shortcut ist. Diese Woche Stefan Raab zum Thema. Kam ich auch da drauf. Spiegel Online Shortcut ist so eine, wo junge Spiegel-Reporter Leute interviewen, meistens andere erfahrene Reporter zu einem bestimmten Thema. Lohnt sich immer mal wieder reinzugucken. Und diese Woche, wie gesagt, zu Stefan Raab, Stefan Raabs Vergangenheit und Gegenwart. Und ja, es ist schon wirklich wahr. Das ist so, also der ist ja exakt so alt wie ich, und aber ist schon ziemlicher Boomer-Humor, ne? Obwohl er kein echter Boomer ist, aber ist schon so. Heute würde man, glaube ich, Dad-Joke sagen. War das so ein bisschen irgendwie harmlos, ironisch, und er nimmt sich ungern oder lässt sich ungern selbst auf die Schippe nehmen.
Ja, überhaupt nicht. Das hat ihn ja schon immer, also das hat ihn ja auch vorangebracht, aber sein dieser Ehrgeiz und vor allem sportliche Ehrgeiz und Wettbewerbsehrgeiz, den er so hat. So, also das hat ja so eine Sendung wie Schlag den Raab damals ja noch.
Ja.
Das hat die Sendung ausgemacht, ne? Sein verbissener Ehrgeiz dahinter.
Ja.
So, und den scheint er ja bis heute zu haben, aber mit 90 Millionen dahinter ist man vielleicht nicht mehr ganz so ehrgeizig, dass es noch zu was trägt.
Vor allem, wenn die Kohle ausgezahlt ist, ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so motiviert.
Naja, ich meine, von den 90 Millionen wird nicht mehr allzu viel über sein, ehrlich gesagt, weil die Firma, die der da aufgebaut hat und die Menge an Mitarbeitern, die der da hat, ist jetzt auch nicht für umsonst. Ne?
Nee. Wie geht's denn da jetzt weiter? Ich meine,
keine Ahnung.
Neue Konzepte von Firma Raab will ja wohl kaum noch einer jetzt sehen.
Naja, sagen wir, ich kann ja nur mutmaßen, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit für ihn, sowie für den Sender, die einen 5-Jahres-Deal gemacht haben.
Ja.
Also zu sagen, wir canceln den Deal jetzt nach knapp einem Jahr, oder nee, noch nicht immer nach einem Jahr, gib uns mal 80% der Kohle wieder, funktioniert, glaube ich, auch nicht.
Nee.
Tja.
Ja, da muss die alte Ukulele wieder raus.
So, aber als kleine Mitgabe noch vom ESC würde ich an zwei, also ich meine, diesen JJ, den Gewinner aus Österreich, finde ich fast nicht erwähnenswert. Countertenor oder Kontratenor, wie man ja sagt, hat es jetzt auch schon öfter im Fernsehen gegeben. War kein schlechter Song, war ziemlich absehbar, dass der dann auch gewinnt. War relativ früh absehbar, fand ich. Aber zu erwähnen, fand ich, ist dann immer noch Italien gewesen. Lucio Corsi mit Volevo essere un duro. So ein Titel, ich glaube, mit einer der einzigen Titel, ohne die Bassdrum auf 1 ausgekommen ist, sondern eine klassische Komposition war, so ein bisschen Italo-70er-Rock, fand ich gut. Also war irgendwie sehenswert, war erfrischend, vor allen Dingen in diesem sehr langweiligen, sehr langen ESC. Genauso wie der estländische Beitrag Tommy Cash mit Espresso Macchiato. auch, wie man anhand des Titels hört, nicht ganz ernst zu nehmen. Hm. Die Krawatte war auch doppelt so lang, als sie hätte sein müssen. Aber diese beiden Peaks will ich da auf jeden Fall nochmal erwähnen. Die haben Spaß gemacht.
Oh Gott. Wenn das alles war.
In der Tat ja. Hm.
Und wie war es so technisch umgesetzt?
Ja, ich habe überlegt, ob ich da heute noch mal was zu erzählen, aber habe ich, glaube ich, im letzten Jahr lang und breit gemacht. Es ist wieder State of the Art. Es ist das, wo die Branche hinguckt.
Ja.
Macht und tut. Allerdings muss man sagen, es war jetzt in diesem Jahr nichts Bahnbrechendes Neues. Die Bühne war grandios, diesmal sogar in zwei Ebenen. Vor der eigentlichen Bühne mit LED-Hintergrund und LED-Boden war noch mal so ein Torbogen vorne vorgesetzt, in dem nicht nur außen so LED-Module waren, sondern in diesen Torbogen rein konnten auch so Holos projiziert werden. Hm. Das heißt, man hatte, teilweise konnte man, also insbesondere im Fernsehen, konnte man die Ebenen überhaupt nicht checken, wo jetzt gerade was wie rein projiziert ist, wo Licht herkommt. Hm. Schon wahnsinnig gut gemacht.
Hm. Wenigstens aber etwas.
Ja, also allein, das ist einer der, also eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das angucke.
Ja.
So diese ganze Logistik dahinter immer wieder faszinierend. Allein die Umbauzeiten und all sowas, ne? Das ist jedes Mal wieder interessant.
Das ist ja Wahnsinn, gell?
Das ist ja Wahnsinn.
Ja. Ja, und ansonsten, was ist diese Woche noch passiert? Also ich muss natürlich wieder den Hofnarren im Weißen Haus erwähnen. Mhm. Fritze Merz, Donald Tusk, Emmanuel Macron und Keir Starmer sind zusammen nach Kiew gefahren. Im Zug. Wir haben letzte Woche schon über das Päckchen Koks und was lag da noch rum? Ein Löffel geredet. Und von unterwegs haben sie ja den Donald angerufen. Ne? Mhm. Und der sagt dann zu, irgendwie, ja, wir setzen Putin unter Druck und verhängen Sanktionen, wenn der mit einer 30-tägigen Waffenruhe nicht zustimmt, dann kriegt er die Daumenschrauben angesetzt. Dann telefoniert Donald mit Putin. Und es gibt keine Sanktionen aus Amerika. Nicht mal mahnende Worte und der fällt den Europäern und Zelensky komplett in den Rücken. Und da ist langsam ein Muster zu erkennen. Also der sagt so laut immer exakt das, was er mit seinem letzten Gesprächspartner besprochen hat.
Ja, gut, klar.
Und dann gibt es wieder irgendwie in Kontakt mit den Russen und er schwenkt komplett auf Putins Kurs ein. Und ich meine, wenn ich das erkenne, dann erkennen das hoffentlich auch unsere führenden Politiker, dass der absolute Wackelkandidat in allem ist Trump viel mehr als alle anderen. Also selbst Putin ist ein verlässlicher Killer.
Naja, Putin, aber jetzt mal ganz ehrlich.
Trump ist die Pfeife.
Ja, aber wenn du das erkennst, erkennt Putin das auch.
Exakt.
Ja. Und ich meine, allein die Aktion letzten Freitag oder so, wo der nicht, natürlich nicht zu dem Treffen da erschienen ist.
Ja.
Nee, letzten Donnerstag war das, glaube ich, ne?
Freitag hat tatsächlich eins stattgefunden, aber genau, natürlich nur mit Leuten aus der dritten Reihe irgendwie.
Ja, genau. Aber das ist eigentlich, dass der da nicht auftaucht. Ja, mein Gott, also wer hat denn damit gerechnet?
Ja, niemand. Selbst Zelensky war gar nicht in Istanbul, sondern in Ankara, weil auch der nicht mit Putin
ist. Ist ins falsche Flugzeug eingestiegen.
Ja. Also, es wird immer besser irgendwie. Es wird immer besser.
Ja, nur wenn der kleine Trump da jetzt immer, sagen wir mal, das berechnende Fähnchen im Wind ist, dann ist der bald von der Bildfläche verschwunden, weil keiner will ja mehr, also irgendwann nervt das Kind ja auch so.
Ja, ja.
Eine Zeit lang guckt man dem spielenden, lauten Kind ja gerne zu, aber irgendwann wollen die Erwachsenen ja auch mal reden.
Ja.
So, und eigentlich ist es dann ja jetzt so ein bisschen an der Zeit, weil hatte nicht Trump damals zur Wahl gesagt, er schafft es innerhalb, wie war es, eines Tages den Krieg zu beenden?
24 Stunden.
Hm? 24 Stunden, irgendwann wurde das verlängert auf seine ersten 100 Amtstage, die sind ja jetzt nun mal auch rum.
Jo.
Also, so, jetzt muss das Kind aber auch langsam mal ins Bett, finde ich. Mhm.
Und letzte Woche hat er ja auch noch angegeben und gesagt, ja, es ist kein Wunder, dass er dass da nicht zu einer Einigung kommt, weil es kommt nur zu einer Einigung, wenn ich mich persönlich mit Putin treffe.
Ja.
Er hat mit ihm telefoniert und es war alles für den Arsch.
Ob da jemand zuhört bei diesen Gesprächen? Telefonieren die wirklich?
Ja. Also auch da habe ich von einem habe ich heute in einem Podcast noch von einem politischen Beobachter gehört, dass bei diesen Gesprächen sind immer unglaublich viele Leute dabei. Sollte man kaum meinen. Mal abgesehen davon, dass die immer mit Übersetzern arbeiten, selbst wenn die jeweilige andere Sprache sehr gut sprechen, ist immer ein Übersetzer dabei und sämtliche Berater und Außenminister und was weiß ich. Also es ist ein Riesending, so ein Telefonat. Das machen die nicht kurz auf dem Handy im Auto oder so.
Und bestimmt ja auch nicht mit einem normalen Telefon, ne? Obwohl, doch, die Amis schon.
Ja.
Bestimmt per WhatsApp-Call oder so. Sag mal, aber ich finde das mal, was für einen Podcast hast du gehört, wo du solche Thematiken behandeln lässt auf deinem Ohr?
Ronzheimer.
Weißt du, was ich heute auf nach. Ich will nur mal so unsere beiden Konsumverhalten kurz mal darlegen. Du hörst solche Themen in einem Podcast, wenn du nicht gerade selber einen aufzeichnest. Ich hab heute auf dem Nachhauseweg den neuen Podcast von Anja Rützel und Jochen Schropp gehört. Jochen Schropp ist der langjährige Moderator mittlerweile von Promi Big Brother und Anja Rützel, ich weiß nicht, die müsste dir eventuell was sagen, dass die ist seit Jahren Kolumnistin beim Spiegel und behandelt Fernsehthemen und diese ganze Reality-TV-Welt und so immer sehr gerne und beschreibt die gerne. Und die haben jetzt zusammen einen neuen Podcast, Sendepause Fehlanzeige, und da geht es einfach um. In dem Fall jetzt um Kampf der Reality-Stars, da kann man aber auch Sachen lernen.
Ja, natürlich.
Ist aber tatsächlich, ich werde mir die zweite Folge, wenn sie rauskommt, geben. Ich war aber sehr enttäuscht. Ich habe nur reingehört, weil es war so groß angekündigt. Aber irgendwie unterhalten sich, also weil ihre Kolumnen sind immer sehr gut und sehr witzig gewesen. Mhm. Und die hat auch so Dschungelcamp und die ganzen Sachen betrachtet, die immer, finde ich, sehr mit einem sehr guten ironischen Auge, sagen wir mal so. Mhm. Aber ne, jetzt nicht so drauf rumhacken, sondern irgendwie, ich glaube, die, also das sagt sie auch selber, sie ist einfach ein wahnsinniger Fan von diesen Sachen. Aber schreibt halt auch für den Spiegel. Mhm. Und deswegen habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber am Ende des Tages ist das schon, als würden zwei so Waschweiber über Fernsehen reden.
Ja.
Naja, und bei Ronzheimer so.
Ja, da kamen andere Themen. Ja, ich weiß. Aber apropos, dann noch ein Nebentipp der Woche. Und ich gebe einen Tipp der Woche, obwohl ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich habe dazu auch einen Ronzheimer-Podcast gehört. Es gibt eine neue Doku im ZDF, Putins Helfer.
Mhm.
Und es geht um die Frage, hat Putin etwas gegen Trump in der Hand?
Ah.
Meine Antwort ist ja.
Mhm.
Guckt euch die Doku an.
Gibt es eine Auflösung? Gibt es ein Happy End?
Es gibt unzählige Indizien. Es gibt auch Beweise, aber niemand fasst die im Moment an.
Hat der ein Nacktbild?
Es gibt Videos, kompromittierende, die sind aber in diesem Zusammenhang wahrscheinlich irrelevant.
Mhm.
Weil jemand wie Trump nicht erpressbar ist. Jemand, der keine Scham hat, ist nicht erpressbar.
Ja, aber mit irgendwas scheint er ja dann vielleicht doch erfressbar zu sein.
Zumindest tut er ja fast ausschließlich Dinge, die für Russland gut sind. Sagen wir mal so. Mehr will ich nicht verraten. Ich meine, ich habe die Doku selbst nicht gesehen, aber ich habe
anderthalb Podcast
mit diesem Regisseur gehört, der sehr viel von den Hintergründen erzählte. Mhm. Putins Helfer.
Okay.
Ein richtiger Tipp der Woche.
Ja.
Der Tipp der Woche.
Köln 75.
Köln 75?
Ja, ein neuer Kinofilm.
Oh, okay.
Ich war wieder im Dorfkino. Es geht da um ein 18-jähriges Mädel in Köln im Jahre 1975, die das legendäre Keith Jarrett Konzert in Köln, diese Aufzeichnung, die jeder abgefahrene Jazzfan kennt, unter vielen Schwierigkeiten organisiert hat. Und das beruht auf einer wahren Geschichte, die von der heute älteren Dame irgendwie gerne erzählt wird. Und daraus haben die einen Film gemacht.
Einen rein fiktionalen Film oder auch eine Dokumentation mit Filmanteilen?
Nee, das ist ein Spielfilm, der auf den Erzählungen dieser Dame beruht. Viel Musik, sehr schnell und klar, typisch für Mitte 70er, irgendwie auch vom Kostümbild her und so. Ist ganz witzig und sehr unterhaltsam.
Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja.
Ja, muss ich mal gucken. Hm. Also, muss ich mir mal
informieren. So eine richtig schöne deutsche Produktion.
Von wem ist die, weißt du das?
Nee, weiß ich nicht. Habe ich vergessen.
Ja, hast du denn schon, wo wir jetzt gerade bei Filmen sind, hast du denn schon, da wollte ich dich eh schon mal drauf ansprechen, hast du denn schon mitbekommen, dass der Film Rust draußen ist? Oder ihn gar schon gesehen?
Nee.
Weißt du, um welchen Film es sich da handelt?
Auch nicht.
Das ist der Film, wo zu einer gewissen Zeit der Dreharbeiten die Kamerafrau ausgetauscht werden musste, weil der Hauptdarsteller die Kamerafrau erschossen hat. Nämlich
natürlich,
Baldwin. Dieser Alec Baldwin-Film, wo der die Kamerafrau erschossen hat.
Baldwin hat während einer Kameraprobe, glaube ich, ne?
Genau.
Die Kamerafrau versehentlich erschossen.
Genau, also in Western, unter der Regie von Joel Souza. Und die Kamerafrau, warte mich, ich kann mir immer nicht merken, Hutchins mit Nachnamen. Helena Hutchins, war natürlich während dieser Probe vor der Kamera. Und das ist ja oft so eine Szene, wo die Waffe dann in Richtung Kamera gehalten wird. Mhm. Und laut des Waffenmenschens vor Ort oder der Dings war das eine sogenannte Cold Gun. Also. Ja. Eine nicht geladene Waffe mit Dings. War aber nicht, und so ist nämlich genau die Kamerafrau erschossen worden und noch ein weiterer. Ich glaube sogar der Regisseur ist auch verletzt worden. Ne?
Einer ist noch verletzt worden, ja.
Der Schläger. Ich habe aber, hättest du gedacht, also ich habe das überhaupt nicht verfolgt, hättest du gedacht, dass der Film jemals rauskommt? Nee. Dass die haben weiter produziert danach. Also ich habe da jetzt mal drüber gelesen, angeblich sieht man den Bruch, ab wo Alec Baldwin danach anders aussieht und etwas fertiger anscheinend aussieht. Aber die haben weiter produziert. Der Film wurde weitergedreht.
Aber nicht umgehend, sondern wahrscheinlich ein Jahr oder zwei später, oder?
Na, so viel kann das, weil so lange ist das ja alles noch gar nicht her. Also so lange kann das alles gar nicht gedauert haben, dass die weiter produziert haben. Wenn man sich jetzt mal so Zeitpläne von so einem Film an, also vom Abschluss der Dreharbeiten bis zum Erscheinen, da ist mindestens immer so, bei so einem Kinofilm ist so ein Jahr locker dazwischen. Mhm. Für die Postproduktion oft sogar länger, anderthalb Jahre. Also deswegen, das musste relativ zügig gehen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass dieser Film rauskommt aufgrund dieser Geschichte.
Damals wurde auch tatsächlich spekuliert, dass er nie rauskommt.
Ja. Nee, der ist aber jetzt einfach so auf dem Markt. Und es geht ja perfiderweise, geht es ja auch noch um den in der Handlung spielen um den Enkel von Alec Baldwin in der Handlung, der versehentlich jemand erschossen hat.
Ja.
Da geht es ja auch noch im Film drum. Also das kommt ja noch dazu. Aber kannst du mir mal bitte sagen, weißt du, wir haben jetzt gerade hier mal ganz kurz über KI gesprochen, über alles, was filmisch möglich ist. Modellbau und so, was es nicht alles gibt, also echten Modellbau meine ich jetzt, was es nicht alles gibt. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man nicht eine Waffe dahin wursteln kann, die aussieht wie eine Waffe. Wieso müssen die Amis immer mit so echten Knarren da rumwursteln, auch in einem Film?
Was? Weil das so einfach ist, die zu besorgen.
Ach, quasi jetzt.
Du kannst, also in den USA kannst du in einen Laden gehen und eine Waffe kaufen.
Ja.
Hier in Europa hast du keine Chance. Hier kannst du nur eine nachgebaute Waffe kaufen, die auch, selbst Schreckschusspistolen müssen ja quasi deaktiviert sein. Insofern, als dass zum Beispiel der Lauf nicht durchgehend sein darf, sondern der muss irgendwie blockiert sein.
Ja, aber wie kommt man, also, weißt du?
Ja, was ich im Detail nicht verstehe, ist, wie echte Munition an den Drehort geraten ist.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt mit dieser Aussage, mit dieser Cold Gun, weil ich keine Ahnung, ob in Amerika solche Szenen, wo dann zum Beispiel irgendwo hinten wirklich eine Dose umfällt oder irgendwas, keine Ahnung, ob da mit echter Munition geschossen wird, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Also ich habe, als es um diese Sache ging, habe ich gelesen, dass beim Dreh in den USA, wenn es irgendwie geht, wenn es nicht zu gefährlich ist für die Darsteller, tatsächlich mit aktiver Munition geschossen wird.
Ja, aber warum selbst Mündungsfeuer und den ganzen Scheiß lässt sich doch heutzutage so easy und wird auch weltweit in jeder Produktion, wird in der Postproduktion reingebastelt?
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht wegen dem Rückstoß oder so, keine Ahnung.
Ja, also... Also zeig mir mal den, der sagt, der Film hätte ihm nicht gefallen, weil er hätte gesehen, dass da waren keine echten Waffen. Und wenn dann die 0,01% der waffenaffinen Amis sagen, das war ein schlechter Film, dann würde ich sagen, ja, dann sollen sie es halt sagen.
Ja.
Nee, verstehe ich nicht.
Wenn überhaupt, dann sind europäische Filme, ich keine Ahnung, wenn im Tatort oder so mal geschossen wird, was ja selten genug vorkommt, das ist sehr unrealistisch. Und trotzdem motzt keiner.
Wieso unrealistisch?
Ja, weil da oft so einhändig außer Hand geschossen wird und die dicken Waffen haben keinen Rückschlag und nix irgendwie. Das ist teilweise wirklich sehr unrealistisch.
Ja, aber weißt du, das ist ja, wenn man es nicht besser weiß, also
ja,
ich weiß, wie so eine klassische Kriminalpolizei-Wumme, wie viel Rückstoß die hat? Nee. So, nee. Also deswegen, da kannst du mir alles im Fernsehen vorsetzen, wie die, der Hauptsache knallt.
Ja, eben.
Genau. Knallt und dann fällt einer um. So. So, Bumpf, Puff. So.
Für die Dramaturgie reicht das auch.
Ach ja. Ich weiß es nicht. Cold Gun.
Hast du unnützes Wissen?
Ja, tatsächlich. Ich hätte aber eigentlich ja auch noch einen Tipp der Woche.
Das auch noch. Ach ja, natürlich.
Da waren wir ja noch gar nicht
gewesen. Da waren wir noch gar nicht.
Ist tatsächlich auch, heute ist wieder der Unterhaltungs- und Konsum-Podcast für die Ohren. Also Tipp-Podcast. Nee, ich habe einen Podcast mitgebracht. Und zwar erinnerst du oder kennst du die Buchreihe des Kängurus, die Känguru-Chroniken und so?
Hab ich schon mal gehört, ja.
Das ist ein Autor namens Marc-Uwe Kling, der so aus der Welt des Poetry Slam und so kommt. Mhm. Hat aber irgendwann angefangen, so als sehr wortgewandter, sehr linker Comedy-Autor eine Figur, nämlich das Känguru, zu erfinden. Und der wohnt mit diesem, also die Bücher sind fast ein bisschen autobiografisch, weil er beschreibt eigentlich sich selber als einen Kleinkünstler, der mit einem Känguru zusammenlebt. Mhm. Ist schon ziemlich witzig gemacht. Und der, also das ist eigentlich nur nebenbei, und der hat aber jetzt einen Podcast seit einiger Zeit und bringt unregelmäßig Folgen raus mit anderen Autoren und hat immer einen anderen Autor zu Gast oder Drehbuchautor oder halt immer aus der Kunst quasi. Und wirklich zu empfehlen, ich habe jetzt noch keine anderen Folgen gehört, aber wirklich, wirklich, wirklich zu empfehlen ist die Folge mit Tom Tykwer, dem Regisseur von Das Parfum, Lola Rent, etc. pp. Also nicht nur Filmregisseur, sondern er auch
Autor.
Filmmusik, Komponist, Autor. Und das ist so ein unfassbar geiler Typ. Und man erfährt, ich glaube, das ist auch super interessant, man erfährt richtig viel über die Art und Weise, wie ein Film produziert wird, vom Drehbuch bis zur Herstellung des Films. Weil Marc-Uwe Kling ihn da sehr, sehr präzise ausfragt und Tom Tykwer sehr geil erzählt, wie es vor Ort so abläuft und was für Entscheidungen getroffen werden. Ich habe noch gar nicht den Titel gesagt, und Schreiben und Schreddern heißt er.
Das schreibe ich mir direkt mal auf.
Genau, Marc-Uwe Kling, Schreiben und Schreddern. Ja, unnützes Wissen habe ich selbstverständlich auch.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Wusstest du, dass es 3/4 Geschwister gibt?
Nee.
Also es gibt ja Geschwister und es gibt Halbgeschwister.
Halbgeschwister. Wenn Papa neu heiratet und wieder ein Kind kriegt.
Und wieder ein Kind, genau. Ein 3/4 gibt es auch. Und das ist nämlich zum Beispiel der Fall, wenn der Vater der gleiche ist, die Mütter aber Geschwister. Weißt du, also wenn die Mütter, also auch das ist super strange eigentlich, aber stell dir mal vor, du hast so, sagen wir mal, Zwillinge und der Vater vertut sich mal.
Ja,
der kann kommt ja mal passieren. Der hat seine Lohntüte bekommen und geht auf dem Nachhauseweg noch an der Kneipe vorbei und geht aus Versehen zur falschen.
Ja.
Kann ja mal passieren. Und bekommt dann da ein weiteres Kind, dann sind die auf jeden Fall 3/4 Geschwister. Und man kann sagen, es bleibt in der Familie.
Ja.
Ja.
Ist der dann trotzdem unterhaltspflichtig, oder?
Ja, aber nur zu 75%.
Ach so.
Ja, so viel dazu.
Wusstest du, dass das alkoholfreie Bier, Prost, schon 1972 erfunden wurde? Hätte ich nicht gedacht, weil das kam erst so Ende der 80er, glaube ich, auf. So offiziell. Überall erhältlich.
Also ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich da mit in Berührung gekommen bin, natürlich nicht, aber das erste Mal, wo ich das gesehen habe, bei meiner Oma, und zwar, ich glaube, das zu der Zeit einzig verfügbare alkoholfreie Bier, nämlich Klausthaler.
Klausthaler, ich kam nicht auf den Namen, genau.
Wo es nämlich auch gar kein alkoholhaltige Version von gab, sondern das war ein rein, also die Marke gab es nur als alkoholfrei, ne?
Klausthaler, ich kam nicht drauf. Ja, das alkoholfreie Bier, von dem das 72 erfunden wurde, davon haben wir nie gehört, weil das ist ausgerechnet in der DDR erfunden worden. Von der Ostberliner Brauerei Engelhard.
Und die hatten ja nichts, die hatten nicht mal Alkohol.
Nee, das Bier wurde auch in der DDR bekannt unter dem Namen Aubi. Mhm. Autofahrerbier.
Ah.
Weil die hatten schon sehr früh, Jahrzehnte vor uns, eine Promillegrenze von 0,0.
Aha. Aber war das denn auch ein 0,0er Bier?
Ja, ich meine, laut Definition ist ein alkoholfreies Bier, hat unter 0,5% Alkohol.
Genau, ja.
Ja.
0,05, oder?
Ja, ich glaube, ich habe 0,5.
Oder
0,5 gelesen. Aber es liegt einfach daran, dass ein alkoholfreies
Bier... Achso, nee, doch, ich glaube, ab da ist die Definition, die meisten, die hier so nicht 0,0 in echt haben, die, ja, haben,
die haben fast 0, gar nichts.
Die haben dann aber 0,05.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, so ist das. Und ja, da habe ich mich mal drüber informiert. Tatsächlich kannst du davon eine ganze Kiste trinken und es ist nicht nachweisbar. Ne? Also,
ja.
Weil, keine Ahnung, ein Tic-Tac und ein Apfel, der in der Mittelkonsole liegt, mehr Alkohol ausdämpfen als alles andere.
Und ich weiß nicht, ob wir darüber kürzlich geredet haben, aber ein alkoholfreies Bier entsteht ja aus einem alkoholhaltigen Bier. Man kann also kein alkoholfreies Bier brauen, sondern der Alkohol muss entzogen werden. Ansonsten hast du kein Bier.
Und aus dem Alkohol wird dann Putzmittel gemacht.
Ja. Oder Desinfektionsmittel. Bei Bedarf.
So.
Hm?
So, guck mal, da haben wir auch schon wieder was gelernt.
Ja, ne?
Sollen wir heute um so ein bisschen... Nee, komm, jetzt schieben wir noch einmal Musik, schieben wir noch auf nächste Woche. Nee, okay. Komm. Nein, ich tatsächlich... Dann mache ich nur so ein bisschen Musik heute.
Ja, okay, dann machen wir eine schnelle Musik.
Dann packe ich nämlich heute den Lucio Corsi mit Velevo Essere und Duro auf die Liste. Eigentlich habe ich was anderes mitgebracht, aber dann packe ich jetzt, nur weil es schnell gehen muss, packe ich den drauf. Ist ein kleines, unterhaltsames, amüsantes Liedchen.
Okay, dann wollen wir uns das anhören. Dann wohlwollend.
Wohlwollend, tun wir es mal auf die Liste.
Und ich habe was mitgebracht von Annenmay Kantereit, eine Kölner
Folk-Rock. Okay, dann machen wir wohlwollend weiter. Jetzt kommt Reckis Musiktipp. Du kommst in letzter Zeit immer mit Sachen um die Ecke.
Ja?
Ja.
Ja, okay, ja, okay, sind so, also ich bin Spätentdecker von Annenmay Kantereit. Ich habe mir immer mal wieder einen Song gehört, fand das ganz nett, aber habe nie so da reingehört. Und jetzt habe ich mir mal so ein paar Sachen angehört und finde die total super. Mhm. Gibt's aber, glaube ich, gar nicht mehr. Oder haben irgendwie Karrierepause oder so. Aber das ist so eine Kombo, die macht hier im Rheinland Stadien voll.
Ja, ja, sehr super erfolgreich. Mhm.
Nee, kann man sich gut anhören. Der Song, den ich mitgebracht habe, ist Ausgehen.
Ausgehen. Weißt du denn, warum die so heißen?
Ja, weil das sind die drei Nachnamen der ja. Musiker.
Unfassbar wie unkreativ, ne?
Ja, ne?
Gut, komm, dann schließen wir heute den Sack.
Ja, ne? Machen hier, wir für diese Woche mal eine Pause hier.
Genau, wir zeigen noch unser Porträt. Ich hab der DPA das Foto entlocken können, wo wir beide beim Papst zu sehen sind.
Unsere Privataudienz.
Habe ich den entlocken können, zeigen wir jetzt in die Kamera für alle anderen. Alles andere machen wir nächste Woche. In diesem Sinne wünsche ich dir einen, ich wollte gerade sagen, einen guten Start in die Woche. Nö. Doch, nö. Obwohl ein bisschen, du fängst jetzt, das Wochenende naht, du fängst langsam an zu arbeiten.
Ja, im Prinzip fange ich morgen an. Genau.
In diesem Sinne überlasse ich dir die letzten Worte. Bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Ja, tschüss. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, es war schön bei Leo. Und gab lecker Espresso und Rotwein und wir lagen uns in den Armen. War schön.
Über allem steht ein Fixstern.
Eben. Mein Reden, das habe ich Leo auch gesagt. Mal Idiot, schwenkt der Hund. Die.